Und nun müssen wir über unvergebene Schuld reden. Ich lese aus 1. Könige 21. Nach diesen Geschichten begab es sich, Naboth, ein Mann aus Jezreel, hatte einen Weinberg in Jezreel bei dem Palast des Königs Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Naboth und sprach, gib mir deinen Weinberg, ich will mir einen Kohlgarten daraus machen. Weil er so nah an meinem Haus liegt, ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben, oder wenn dir es gefällt, will ich dir Silber dafür geben, so viel er wert ist. Aber Naboth sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir meiner Väter Erbe geben sollte. Da kam Ahab heim voller Unmut und zornig um des Wortes willen, das Naboth, der Jezreeliter, zu ihm gesagt hatte, ich will dir meiner Väter Erbe nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Antlitz ab und aß nicht. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und redete mit ihm, was ist, dass dein Geist so voller Unmut ist und dass du nicht isst? Er sprach zu ihr, ich habe mit Naboth, dem Jezreeliter, geredet und gesagt, gib mir deinen Weinberg für Geld oder, wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isebel zu ihm, du bist doch König über Israel, steh auf und iss und sei guten Muts. Ich werde dir den Weinberg Naboths des Jezreeliters verschaffen. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Naboth in seiner Stadt wohnten, und schrieb in den Briefen, lasst ein Fasten ausrufen und setzt Naboth oben an im Volk und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen, du hast Gott und den König gelästert, und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Und die Ältesten und Oberen, die mit ihm in seiner Stadt wohnten, taten, wie ihnen Isebel, die Königin, entboten hatte, wie sie in den Briefen geschrieben hatte, die sie zu ihnen sandte. Und sie ließen ein Fasten ausrufen und ließen Naboth oben an im Volk sitzen. Da kamen die zwei ruchlosen Männer und stellten sich ihm gegenüber und verklagten Naboth vor dem Volk und sprachen, Naboth hat Gott und den König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er starb. Und sie sandten zu Isebel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt und tot. Als aber Isebel hörte, dass Naboth gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab, steh auf und nimm in Besitz den Weinberg Naboths des Jezreeliters, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Naboth lebt nicht mehr, sondern ist tot. Als Ahab hörte, dass Naboth tot war, stand er auf, um hinabzugehen zum Weinberg Naboths des Jezreeliters und ihn in Besitz zu nehmen. Aber das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbitter. Mach dich auf und geh hinab, Ahab, dem König von Israel, zu Samaria entgegen. Und siehe, er ist im Weinberg Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede mit ihm und sprich, so spricht der Herr, du hast gemordet, dazu auch fremdes Erbe geraubt, an der Stätte, wo die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Und Ahab sprach zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach, ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, Unrecht zu tun vor dem Herrn. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und dich vertilgen samt deinen Nachkommen und will von Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel und will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats und wie das Haus Baschas, des Sohnes Ahias, um des Zornes willen, dass du mich erzürnt und Israel sündigen gemacht hast. Und auch über Isebel hat der Herr geredet und gesprochen. Die Hunde sollen Isebel fressen an der Mauer Jezreels. Wer von Ahab stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Und wer auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel und im Himmel fressen. Es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte, und er versündigte sich dadurch über die Maßen, dass er den Götzen nachwandelte, ganz wie die Amoriter getan hatten, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Dieser Satz am Ende ist jetzt wichtig. Es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte. Schuldgefühle, die kann man hier und da wegdrücken, aber so wird man mit der Schuld nicht fertig. Als Ahab durch den unrecht erworbenen Weinberg Naboth spazierte, schienen ihn Schuldgefühle nicht mehr belastet zu haben. Seine Frau Isebel war eben gerissener als er. Schließlich hatte sie den Tod des Naboth zu verantworten und nicht er. Vielleicht hatte sich Ahab so beruhigt. In seinen Gedanken plante er schon den neuen Kohlgarten und wo die Wasserspiele sich am besten anlegen lassen, wo soll das Teehaus gebaut werden. Ahab dachte vorwärts in die Zukunft. Da kam Elia und wärmte die alte Geschichte von Naboth noch einmal auf. Das muss Ahab erregt haben. Hast du mich gefunden, mein Feind, schreit er. Ist doch ärgerlich, wie Elia immer nur das Negative ans Licht zieht. Muss er denn immer mies machen? Überheblich kanzelt Ahab den Elia ab. Bis heute wird so erregt, dem Wort widersprochen, dass Sünde vor Gott ins Licht zieht. Auch innerhalb der Christenheit geschieht das. Das Reden von der alten Schuld lähmt doch den Aufbruch zu neuen großen Taten. Man muss doch den Menschen nicht immer schlecht reden, sagt man heute. Aber Elia muss im Namen Gottes so reden. Du hast dich verkauft, Unrecht zu tun vor dem Herrn, sagt Elia zu Ahab. Er ist ja überhaupt nicht frei, Neues zu beginnen. Das sind die unheimlichen Fesseln der Sünde. Man tut nicht bloß Sünde, sondern ist mit Haut und Haar an die Macht der Sünde verkauft. Ahab erschrak, bedrückt lief er herum. Aber die Vergebung Gottes fand er nicht. Ein zerschlagenes Gewissen heilt das geschehene Unrecht noch nicht. Reue allein ist zu wenig. Nur Umkehren in die offenen Arme des vergebenden Gottes macht gerecht. Heute will Gott alle unsere Schuld in die Tiefe des Meeres werfen, wo sie niemand mehr vorholen kann, wo wir sie bekennen, bereuen, hassen und lassen und die Vergebung suchen, die uns allein Jesus geben kann. Es wird in der Bibel dieses Thema oft behandelt. In Jesaja 50, Vers 1, da heißt es, siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft und eure Mutter ist um eurer Abtrünnigkeit willen entlassen. Der Schritt in die Sünde ist der Weg in ein neues Abhängigkeitsverhältnis, den Verkauf eines Sklaven vergleichbar. Und in Jesaja 52, da heißt es dann im Vers 3, denn so spricht der Herr, ihr seid umsonst verkauft, ihr sollt auch ohne Geld ausgelöst werden. Wir sind in die Sünde hineingeraten, aber der Herr will uns total frei machen. Und das ist die große Hoffnung, die uns geschenkt wird. Hesekiel 33, Vers 10 und Vers 11. Da heißt es, ihr sprecht, unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen. Wie können wir denn leben? So spricht zu ihnen das Gottes Wort an den Propheten, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Die große Chance, die wir haben, Umkehr und Vergebung, das große Thema dann auch bei Jesus in seiner Verkündigung. Und im Propheten Micha, Vers 7, Kapitel 7, Vers 18 heißt es, wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Vergebung will der Herr. Markus 12, Vers 12. Da erzählt Jesus das Gleichnis von den bösen Weingärtnern und da haben dann die bösen Weingärtner nur den Gesandten des Herrn umbringen wollen und sie trachten danach, ihn zu ergreifen, heißt im Vers 12. Und sie fürchteten sie doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte und sie ließen ihn und gingen davon. Das ist dann der ganze Aktivität wollen den, der an die Schuld erinnert, den wollen wir auf die Seite schaffen, weil wir nicht mehr wollen, dass von Schuld geredet ist. In Römer 7, Vers 14, Da sagt Paulus sehr offen von seinem Leben: Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und in den nachfolgenden Versen: Ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Denn, und im Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vers 22, ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, ich sehe aber in ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So gibt es nun keine Verdammnis mehr, die für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Hoffnung. Und Galater 4, Vers 16, da spricht Paulus auch davon. Paulus sagt da, im Vers 16, bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Wir wollen immer auch in unseren Versammlungen darauf achten, dass offen darüber gesprochen wird und dass das nicht verfälscht wird und wir uns selbst betrügen. Es ist so schlimm, dass man unter die Sünde verkauft sein kann. Epheser 4, Vers 19. Da sagt der Paulus, dass das zu unserem alten Menschentum gehört, schon von Vers 17 ab. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Das ist ganz wichtig, dass wir anders leben und mit der Macht der Sünde brechen. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9 heißt: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße sich kehre. Noch ganz am Ende in der Offenbarung steht, wie Gott noch einmal am Ende der Zeit seine beiden Zeugen als Bußprediger auftreten lässt, aber die Welt will keine Buße tun, auch in der letzten bösen Zeit. Offenbarung 11, Vers 10. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnen. Die Bußpredigt will die Welt nicht haben, und darum kämpft sie gegen die und bringt auch am Ende der Zeit die letzten Boten der Buße noch ums Leben, will sie aus dem Weg schaffen. Eine ganz große Not, wenn in unseren Versammlungen, Gemeinden und untereinander nicht mehr das Bewusstsein ist, dass Sünde vergeben und weggeräumt werden muss. Ich möchte schließen mit einem Vers: Die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Sie sind's in Jesu Namen, in dem ist Ja und Amen, was Gott uns Sündern je verheißt.